Bevor es jetzt losgeht, noch was in eigener Sache. Keines der Interviews sind in irgendeiner Weise eingeübt, abgesprochen oder vorgefertigt. Die in dieser Folge zu hörenden Knackgeräusche sind nicht beabsichtigt. Ich habe also keinen Schallplattenstörfilter über Ronnys Tonspur gelegt, um einen nostalgischen Touch zu erzeugen. Leider konnte ich sie nicht ohne erhebliche Qualitätseinbußen bei Ronnys Stimme beseitigen. Letztendlich habe ich mich gegen ein Nachsprechen der beschädigten Stellen entschieden, da das den ursprünglichen Charakter des lockeren Gesprächs geschadet hätte. Ich hoffe trotzdem, das Hörvergnügen wird dadurch nicht so sehr geschmälert und wünsche meinen HörerInnen genauso viel Spaß, wie ich ihn hatte, den Geschichten von Ronny zu lauschen. Das heutige Interview durfte ich mit dem 1963 in Hamburg geborenen Ronny Paul führen, einem der wenigen Schwergewichte des deutschen Stunt-Business. Schon früh begeisterte er sich für Kung-Fu und ging als 20-Jähriger nach Los Angeles. Dort verbrachte er insgesamt 6 Jahre, lernte, trainierte und arbeitete mit erfahrenen Stuntmen und sammelte Erfahrungen, nicht nur in Bodystunts und Fights, sondern auch als Precision Driver. Nach seiner Rückkehr nach Hamburg gründete er das Double Action Stunt Team und das Double Action Precision Driving Team. Ronny wirkte in über 200 TV-Filmen, 500 Folgen verschiedener TV-Formate, 200 Werbespots und über 30 Blockbuster-Movies mit. Darunter waren Matrix 4, Stirb langsam 5, der Gunpowder Milkshake, The Expendables 3, Hellboy 2, Honig im Kopf, der goldene Handschuh und viele mehr. Ronny ist trotz des Erfolges auf dem Boden geblieben und ist ein allseits beliebter Kollege, der mit seinem Können, seinem Know-how und seinem typisch norddeutschen Humor eine Bereicherung an jedem Filmset ist. Hi Ronny, schön, dass du Zeit hast für das Interview heute.
Hallo Tim, ja, sehr gerne, ich freue mich.
Möchtest du mir mal erzählen, wie du zu Distanz gekommen bist?
Ja, genau, die weltberühmte Frage. Das ist ja schon so lange her, aber ich weiß, dass ich in jungen Jahren habe so mit, weiß ich nicht, 12, 13 angefangen, ernsthaft Kampfsport zu machen, so mit Judo angefangen und habe dann irgendwann mal eine Demonstration gesehen von einem amerikanischen Kollegen, der in Hamburg hier Kung-Fu vorgestellt hat. Das gab es damals noch nicht. Das war so was ganz Neues.
Jahrgang?
Das war so, naja, gut, da war ich, wie gesagt, so 12, 13, also in den 70ern. Mhm. Und der gute Mann heißt Sifu L. Dukakis und bei dem habe ich angefangen, Wunab Kuen Do zu studieren. Der hat, wie gesagt, diese Demonstration gezeigt in der Hamburger Sporthalle hier und das hat mich so vom Sockel gehauen, weil ich habe so mit meinem Judo viel Spaß gehabt, aber das war nochmal so eine ganz andere Welt. Das war so der erste, weil du gefragt hast, wie ich so angefangen habe, das war, glaube ich, der erste Kniff oder der erste Piekser so zu Stunts, weil was mir daran gefallen hat, war nicht nur die Kampfsportart, also das Kung-Fu, sondern weil die haben eben Show gemacht. Macht, ne? Deswegen habe ich so gesagt, Demonstration. Also die haben so mit Schwertern und Speeren und ich weiß nicht was alles, Dinge gezeigt, die nicht nur technisch irgendwie ein Wettkampf waren, sondern die haben eben eine Show gemacht. Und das fand ich unheimlich cool. Das hatte ich bis da so in meinen jungen Jahren noch nicht gesehen. Und das hat mich total angefixt. Und ich habe dann angefangen, bei denen zu lernen und habe auch lange Jahre, bestimmt 10 Jahre aktiv gekämpft und Kampfsport gemacht und bin da auch, glaube ich, relativ weit gekommen. Habe eben auch so Vorführungen machen können und das hat mich unheimlich interessiert, dieses kreative, wie fake ich einen Punch und so Zeug, so fing das im Prinzip schon an.
Das war deine erste Stuntshow eigentlich dann?
Das war, naja, Stuntshow würde ich es damals noch nicht nennen, aber das war so, das ging so die Richtung, ne, dass man sich Gedanken macht, wie mache ich was für die Show, weil ein Gekämpfe auf Turnieren oder auch für einen Straßenkampf, also wenn du jetzt speziell Straßenkampf trainierst, was wir bei Kung Fu gemacht haben, dann sieht das ganz anders aus und lange nicht so attraktiv, weil es natürlich viel kürzere, viel sparsamere Bewegungen sind, aber für die Show machst du eben die höheren Kicks, drehst dich einmal um die eigene Achse, obwohl du es eigentlich gar nicht musst, aber es sieht eben cool aus. So wie beim Film eben auch ganz oft. Und das war so meine Welt, so ein bisschen. Und dann war ich unheimlicher Bruce Lee-Fan, wie, glaube ich, jeder in meinem Alter, der Kampfsport gemacht hat.
Oh, ja.
Und damals war ja geil, dass du nicht so wie heute, was natürlich auch cool ist, damals musstest du ins Kino gehen, um Wiederholung zu sehen. Ne? Heute klickst du einen YouTube-Film an und guckst dir den Film eben dreimal an und guckst, Mensch, wie hat der das gemacht? Mhm. Und ich bin eben im wahrsten Sinne des Wortes 20 Mal ins Kino gegangen, habe mir den gleichen Bruce Lee-Film angeguckt und das ist, glaube ich, gar nicht mal übertrieben und habe dann irgendwann festgestellt, ja Mensch, der ist so cool und der kann diesen Kick so gut, aber eigentlich kann ich den auch, aber bei mir sieht der nicht so cool aus, warum? Ne? Und dann überlegst du dir, naja, aha, okay, wenn du den Film dann 10 Mal gesehen hast, siehst du, ach guck mal, da ist irgendwie so ein Schnitt drin und das ist irgendwie anders oder das sieht viel zu schnell aus, wahrscheinlich ist es irgendwie schneller gemacht oder so und dann siehst du so ein bisschen die filmische Seite davon, soweit ich das verstehe, konnte, so zu der Zeit. Aber ich habe mich damit eben beschäftigt und das hat mich ganz so interessiert. Und das habe ich eben versucht nachzumachen und habe auch versucht, Super 8 Filme zu drehen, die aufgrund dieses Wissens eben so entstanden sind. Und habe eben versucht, auch das selber zu schneiden, also wirklich noch mit Filmen tatsächlich geschnitten und geklebt und gemacht und getan. Und habe mir so selber meine eigenen kleinen Filmchen gedreht und geguckt, wie geht das eigentlich? Wie lasse ich es gut aussehen? Obwohl mein Kick nur so und so schnell und so und so hoch ist, kann ich es im Schnitt eben nochmal besser machen. Und das fand ich toll, das hat mich interessiert.
War das noch Super 8?
Das war Super 8, genau. Das musstest du noch einschicken. Das war total spannend, weil das hat eine Woche gedauert, bis du es wiedergekriegt hast. Denn teilweise war das dann unscharf und du hast es trotzdem benutzt, weil es halt auch teuer war.
Da bin ich froh, dass ich ein VHS-Kind bin. Ich habe nämlich schon Videorekorder gehabt.
Und genau, war ich dann natürlich auch irgendwann dann, das war richtig schon mal ein Schritt voraus, aber ich glaube, Alistair hatte das letztens erzählt, das war bei mir genauso, du hast dann mit per Standbild und das wackelte alles ja. Und hast da versucht, was zu schneiden und so. Genau. Aber auf seiner Weise hat das so, auf einer romantischen Art und Weise, hat das auch unheimlich viel Spaß gemacht. Es war natürlich, heute ist es sehr viel einfacher, so über irgendwelche Internetkanäle dir was rauszusuchen und Ideen zu sammeln oder zu gucken, wie geht was oder so.
Das hat auch Einzelbild was. Ist digital, das kann man
genau.
sehen.
Genau, das kannst du sehen und das hat was, weil du natürlich unheimlich viel weiterkommst. Ne? Und, aber es ist auch so ein Overload und so ein unheimlich viel Information und ich merke heute, dass ich ganz relativ wenig, natürlich klaue ich auch bei Leuten auf YouTube, dass ich mir mal eine Idee hole und sage, ach guck mal, so hat er das gemacht. Mhm. Auch nicht schlecht, könnte ich auch mal versuchen oder so. Aber ich merke immer wieder, dass ich davon weggehe, dass ich mir das mit Absicht gar nicht angucke, um einfach zu selber kreativ zu sein und weil das ist so viel, es wurde alles schon gemacht und es wurde auch alles schon besser gemacht und um es selber irgendwie besser zu machen oder dir selber was auszudenken, das ist, glaube ich, es kriegt so eine eigene Note, die glaube ich, in vielen Aspekten manchmal besser ist als
dein eigener Stil.
Genau, oder irgendwo einen Rekord zu brechen oder so jetzt, ne, obwohl es darum ja gar nicht immer geht.
Und nach dieser Stunt-Show, sage ich jetzt mal, wie hast du dann da weitergemacht?
Ich habe lange Zeit in Amerika gelebt und habe meine Jugend in Boston und in Los Angeles verbracht und habe dort angefangen, so Kontakte zum Film zu suchen. Das ist mir natürlich nicht so gelungen. Habe aber, bevor ich nach Amerika gegangen bin, hab ich mich hier so mit zwei Kollegen viel getroffen und habe auch viel geturnt. Und wir haben so schon so Action-Sachen gemacht, ohne zu wissen, warum eigentlich. Oder wir wollten eigentlich gar nicht zum Film. Aber bei mir hat sich dann so ein bisschen rauskristallisiert, mir reicht das nicht, irgendwie Action zu spielen und in der Turnhalle vom Dach zu springen und so Zeug, wo wir die Möglichkeiten hatten. Das war toll, das war so mein Highfall-Training. So,
in Cartoons, oder?
Nee, das war ganz harte Schule. So
Mathe.
In der Mathe, und zwar so Hochsprungmatten, weißt du, die so einen halben Meter hoch sind.
Ja, die
und wirklich,
ich.
Wir sind wirklich vom Turnhallendach gesprungen und nach dem Motto, bloß kein Fehler, weil dann tut es richtig weh. Und aber wenn du mit 16 oder so, ist das ja scheißegal und dann machst du das und lernst es natürlich unheimlich gut. Tust du natürlich hier und da auch mal weh.
Aber, Schmerz ist der beste Lehrmeister, sagt man.
Ja, absolut, genau. Aber das haben wir so, das war wie so ein Abenteuerspielplatz. Ne? Das war so unser Parkour-Training damals, ne? Nicht zu vergleichen mit den Jungs heute, ist ja Wahnsinn, was die alles machen. Aber das war so tatsächlich eine gute Schule, weil wir hatten die Möglichkeit, zweimal die Woche in so einer Turnhalle für uns zu trainieren. Und da haben wir alles Mögliche gemacht und haben eben zum Beispiel so Bruce Lee-Sachen nachgekämpft oder weißt du, diese berühmte Rückwärtssalto aus Mann mit der Todeskralle. Ne? Das ist im Prinzip Pillepalle, aber damals war das, oh ja, komm, das probieren wir und wir konnten wirklich uns Matten aufbauen und das machen und das nachfilmen oder nachfotografieren und das war eine gute Schule, weil wir alle so einen Blödsinn machen konnten. Du musstest nicht in den Turnverein gehen und dich in die Reihe stellen und deinen Rückwärtssaltos bloß so und so machen. Ich war auch nie kompatibel, was Turn angeht, weil ich viel zu groß und zu schwer war, aber ich wollte immer alles Zirkusmäßige machen. Also ich konnte an der Reckstange turnen und sah nie gut aus, aber ich konnte alle Tricks viele Tricks nachmachen. Weißt du, was ich meine? Und es hat mich viel mehr interessiert, das mit krummen Beinen zu machen, aber doch den anderthalbfachen zu schaffen, als kompatibel jetzt beim Turnen Punkte zu kriegen oder so. Und das war genau meine Welt.
Wie alt warst du denn?
Also in Amerika, das erste Mal in Amerika war ich so mit 11, 12 und dann war ich wieder hier. Das war diese Zeit, diese Turnhallenzeit und so, was ich gerade beschrieben habe und Kampfsport. Und dann bin ich vor dem Abi nochmal in Amerika gewesen, bin ich zurückgekommen hier, habe hier das Abi zu Ende gemacht und bin dann wieder nach Amerika gegangen. Und da fing eigentlich die Ernsthaftigkeit so ein bisschen an, weil da habe ich dann, also so mit Anfang 20, habe ich wirklich ernsthaft versucht, ins Stuntgeschäft zu kommen in Amerika auch und habe Leute kennengelernt und wie das aber so ist, man kommt nicht so richtig rein, man ist Anfänger, es geht ja Leuten heute auch so und man versucht sich so ein bisschen anzubiedern oder Kontakt zu finden. Und ich habe in der Zeit, das war eine ganz lustige Geschichte, weil ich habe zu der Zeit auf dem Bau gearbeitet bei beim Vater von einem guten Freund von mir und habe so Driveways, also so Einfahrten gegossen und habe kleine Mäuerchen gebaut und so Zeug. Und der wusste natürlich, dieser Jim hieß der Jim Burleson. Und sein Vater, der hieß James, oder auch Jim, und der wusste, dass ich Stuntman werden wollte, dass ich jetzt gerade aktuell da bin, um Kontakt zu knüpfen, um irgendwelche Möglichkeiten zu finden, Stuntman zu werden. Aber der hat mir nicht erzählt, erst nach einem Dreivierteljahr oder so, dass er ein Schulfreund von Ronnie Rundell war. Und Ronnie Rundell war ein seinerzeit so den 80ern, 70er, 80ern ein ziemlich großer Stunt-Coordinator, der in Los Angeles die ganzen so Charlie's Angels und diese ganzen Serien gemacht hat.
Hat er dich erstmal schön schuften lassen, ne?
Und weil der hat mich auch überhaupt nicht ernst genommen. Das war so, der war so ein bisschen, ja, so ein, weiß ich, sehr biederer, weiß ich nicht. Also der war nett zu mir, der hat mich okay bezahlt und so, aber diese ganze Stuntman-Schiene fand der so ein bisschen, naja, der Gerede, so, ne? Und dann irgendwann habe ich rausgefunden, dass der eben, oder hat er mir so nebenbei erzählt, dass er Ronnie Rundell kennt und so und die ganzen Stuntjungs und dann habe ich ihn fast erwürgt. So, weil er mir das nie erzählt hatte. Aber dann habe ich natürlich überredet, ob er mir in Kontakt machen könnte. Und das hat er auch getan. Und ich habe tatsächlich den Ronnie Rundell kennengelernt und damit auch ein paar andere Stunt-Jungs, die so Dukes of Hazzard gemacht haben und so. Und die haben mich natürlich am Anfang auch nicht so richtig ernst genommen, wie das ja so ist. Aber die waren total nett und haben mich mal mitgenommen und haben mir so ein bisschen die Welt gezeigt, so. Und daraus ist entstanden, dass ich auch ein High-Fall-Training mal mitmachen konnte. Und da konnte ich wieder meine turnerischen Fähigkeiten so ein bisschen zeigen, weil ich ins Airbag eben unheimlich, ich war schon relativ geübt und konnte mit den Jungs mithalten, was die gemacht haben. Und dadurch wiederum habe ich eine Werbung gekriegt. Das war mein erster Stuntjob für New York Seltzer. Das, ich weiß gar nicht, ob es heute noch gibt. Das ist so ein Soda Pub, wie sagt man, so eine Brause oder so.
Nee,
hier gab es die sowieso nicht. Aber ich glaube, in Amerika gibt es die nicht mal mehr oder so. Egal. Auf jeden Fall, da musste ich so ein Highfall machen. Na, Highfall, das war, weiß ich nicht mehr, unter 10 Meter, 7 Meter, 6 Meter, keine Ahnung. So als Cowboy verkleidet mit dem Soda Pub in der Hand. So ganz klassisch, oldschool, ins Luftkissen fallen. Und das war meine erste Werbung. Und von da ab war mein Ego auf jeden, also ich vielleicht noch nicht, aber mein Ego war Stuntman und ich war sowieso ganz groß. Weil ich war natürlich total stolz, dass das funktioniert hat. Und das war auch ein wichtiger Schritt, weil dann war ich angenommen so ein bisschen. Dazu kam, dass ich auch immer sehr autoaffin war und auch viele Autotrainings mitmachen konnte. Und das ist so meine Welt, aus der ich so komme, so ein bisschen Kampfsport und Autos. Und diese Mische hat mich einfach so ein bisschen so auf den Weg gebracht. Dann hatte ich so die ersten, achso, ich rede ja immer, du musst mich unterbrechen.
Nein, kein Problem. Nein, wunderbar. Ich wollte nur fragen, ob du da die Möglichkeit hattest, bei denen Stunt-Jungs mitzutrainieren, beziehungsweise haben die dir wirklich Sachen gezeigt oder hast du es dir einfach abgeguckt?
Beides. Also ich glaube, das ist ja immer so ein Geben und Nehmen. Das ist ja heute nicht anders. Wenn du Leute kennenlernst, dich mit denen vielleicht verstehst, zuerst ist vielleicht so ein bisschen der Konkurrenzgedanken natürlich auch. Ich war der Junge aus Deutschland, der ganz lustig und interessant war, aber dann auch wieder
und groß.
Aber dann eben auch nur aus Deutschland so, ne? Und so keiner von denen, so sag ich jetzt mal. Aber das war irgendwie zweitrangig. Es hat funktioniert, indem dem die Jungs gesehen haben, der kann was, der kann mithalten oder kann auch hier und da mal was vielleicht sogar besser im Sinne von...
Kämpfen zum Beispiel, oder? Du warst wahrscheinlich im Kämpfen
genau,
besser, oder?
Genau. Ich hatte einfach einen Plan. Also ich hatte was vorzuweisen. Es war nicht so, dass ich total blauäugig war und ich war auch nicht grün hinter den Ohren im Sinne von, ja, du musst mir nur zeigen, wie es geht und ich mache das dann alles, so wie ja oft Leute Stuntman werden wollen. Sondern ich kannte das Stuntgeschäft als solches natürlich nicht, aber ich wusste schon, worum es geht und ich habe was mitgebracht. Und diese Mischung, dass man sich austauschen konnte, die hat mich, glaube ich, dazu gebracht, dass ich akzeptiert war und dass ich gefragt wurde, Mensch, nächsten Sonntag machen wir das und das, komm mit, wenn du Bock hast und so. Und das hat es gebracht und dann dadurch habe ich dann auch die nächsten Kontakte gekriegt und hatte dann die Möglichkeit, da war ein riesengroßes Casting für einen großen Film, keine Ahnung, wie der hieß oder was das war, habe ich vergessen, aber das war so meine Möglichkeit, das war so meine erste Audition sozusagen, dahin zu gehen, meinen Headshot abzugeben und meine Setguard, die ich damals schon hatte, dann auch, also es war essentiell, du musstest damals schon deine, weil die hatten so einen Schwarz-Weiß-Ausdruck, war dann also einfach eine CV, wo dein Headshot und dein Full-Body-Shot drauf war und die Sachen, die du schon gemacht hast, das waren bei mir noch nicht viele, aber ich hatte eben von Training ein paar Bilder da drauf und so. Und damit konntest du dich bewerben bei diesem Film und da wurde ich auch angenommen und das war natürlich ein super glücklicher Moment, bis dann die Nachricht kam, dass es einen riesengroßen Strike gibt in Los Angeles, der die ganzen Writers und Kameraleuten und so, dass die eben alle am Streiken waren oder streiken werden und somit sind die ganzen Produktionen nach Kanada abgewandert und das war, da haben die eben Locals gesucht und damit war ich dann raus und das war natürlich eine riesen Enttäuschung. Für mich war es aber nie wichtig, in Amerika zu sein, sondern für mich war es wichtig, ich will weiter ins Stuntgeschäft kommen und bin ohne großes Hin und Her dann gesagt, okay, dann eben zurück nach Deutschland. Da kannte ich mich auch überhaupt nicht aus im Filmgeschäft und war aber natürlich in meinem Kopf der riesengroße Stuntman, weil ich schon zwei Stunts gemacht hatte.
Du bist zurückgekommen von Amerika nach Deutschland, nach Hamburg dann auch?
Ich bin nach Hamburg zurück, ja genau. Und hab dann, ja, dachte halt, ich bin großer Stuntman und hier warten sie alle auf mich. Na, so war es natürlich.
Aber warst du doch auch, oder? In Deutschland gab es da nichts.
Genau. Nee, ganz so war es natürlich auch nicht. Also ich hatte letztendlich auch, ich hatte natürlich keine Ahnung vom Filmgeschäft hier und war aber ganz, war einfach ganz offen und ich hatte jetzt keine Angst, nichts zu finden oder irgendwie, ich war einfach offen, okay, lass gucken, wie es weitergeht. Und hab mir hier in Deutschland eine Arbeit gesucht, wieder so eine Hiwi-Arbeit, hab so für eine Druckerei Drucksachen ausgefahren, was mir die Möglichkeit gab, eben mich zu bewerben bzw. frei zu sein, um Drehs zu machen oder was auch immer ich machen muss für Stuntgeschäft.
Also gejobbt,
dass ich eben keine feste Einstellung oder irgendwas habe. Also ich wollte dann nicht studieren oder so.
Wann war denn das, wenn du zurück bist nach Hamburg?
Das muss so 88 gewesen sein. Ungefähr 88, 89 oder 89 vielleicht, weil relativ schnell habe ich den Stuntkoordinator von der Schwarzwaldklinik kennengelernt. Ich weiß, das kennen vielleicht einige noch. Du kennst es auf jeden Fall, weil du bist ja nicht so weit weg. Und das, ich habe tatsächlich ganz, und mit denen habe ich geklickt, das war so mein Mentor. Und der hat ganz viele Sachen, jeder fragt, das ist Schwarzwaldklinik, das ist so Soap Opera. Das war so.
Ja, ich habe mich auch gerade gefragt.
Genau, richtig, ist auch berechtigt, aber du wirst lachen, in der Schwarzwaldklinik, sagt ja schon das Wort, müssen ja Patienten rein. Okay, die Hälfte davon hatte irgendwelche Geschwüre oder ich weiß nicht was, Liebeskummer oder so. Aber die andere Hälfte hatte Autounfall oder ist vom Felsen abgerutscht oder was auch immer. Ne? Fahrradstürze ohne Ende und so Zeug. Und wir haben tatsächlich sehr viele Stunts für Schwarzwaldklinik gedreht. Gut, das waren die 80er oder Ende der 80er oder so. Und es war Fernsehen und aber das hat da ordentlich gekracht. Also wir haben diverse Autoüberschläge und so Zeug gemacht. Also da habe ich sehr viel gelernt und war sehr eingebunden. Und es hat mir total Spaß gebracht, weil das war so meine Schule, meine Filmschule, sage ich mal, für Deutschland. Also da habe ich ganz viel gelernt, wie hier die Sachen laufen. Und ich war jung und bereit und ich konnte Auto fahren, ich konnte mich bewegen, konnte Stürze machen. Ich war so ein guter Allrounder. Plus in Sachen Autofahren war ich schon relativ weit vorne. Da gab es noch nicht so viele Leute. Ich weiß, François war immer sehr vorne bei Autogeschichten. Der hat ja ganz kreative, tolle Sachen gemacht. Hermann Joha war auch ganz, ganz weit vorne. Und das war es dann aber auch in Deutschland. Also jetzt so von den Großen her. Ne? Ich war sicherlich nicht einer von denen. Ich war weit davon entfernt, irgendwie ein Großer zu sein, wie François oder Hermann zu der Zeit. Aber rein von dem, was geboten wurde oder was angeboten wurde, hat sich sehr eingeschränkt, so, ne? Was, wie viele Leute, wie viele Stuntkoordinatoren es gab und was die gemacht haben. Das war natürlich ein ganz anderer Markt damals.
Warst du dann mehr Präzisionsfahrer oder mehr Schrottfahrer? Also du konntest die Autos zu Schrott fahren, oder?
Beides, aber na gut, zu Schrott fahren, ich sage jetzt mal ganz lapidar, um ein Auto über eine Pipe Ramp zu jagen oder so, da musst du jetzt, sage ich mal in Anführungsstrichen, nicht unbedingt gut fahren können. Aber was mein Vorteil war, dass ich tatsächlich, wir haben so damals Sachen, in Amerika habe ich viel so Trick Driving, haben wir es genannt, gelernt. Also diese üblichen, alle möglichen Drehungen, 360 Grad und Box Parking und so Zeug. Das sind alles
auf
so...
Auf zwei Rädern?
Nee, das habe ich nie gemacht. Das ist ja mehr so eine, ohne das despektierlich zu meinen, das ist ja mehr so eine Zirkusnummer, die im Film ja nicht so sehr gebraucht wird. So, na, da gibt es Spezialisten, die das gut können und alle Jubeljahre engagiere ich mal einen. Das ist zwar ein sehr klischeehafter, typischer Stunt, aber der wird eigentlich ja nicht oft gebraucht im Film. Und hat mich auch nie so interessiert. Ich glaube, ich habe es mal versucht und habe mich dreimal hingelegt damit. Aber es war mehr so ein, Spaß. Das kann man sicherlich lernen, aber die Zeit wollte ich mir nie nehmen, will ich mir auch nicht nehmen. Oder so gibt es andere Leute, die es viel besser können. Ich konnte eben Autos ziemlich gut und sicher bewegen, zu der Zeit in einem gewissen Maß, was sich gut verkaufen ließ.
Und warst du auch deutschlandweit unterwegs, gerade mit Autos, oder?
Ich habe sehr viel Autostunts gemacht. Wobei, wie gesagt, das Geschäft war ja damals noch ein bisschen anders. Es war ja lange nicht so divers und man hat ja immer für die gleichen Leute gearbeitet und so. Und das war ganz anders als heute. Aber es hat mich so immer wieder, hat mir immer wieder die Möglichkeit verschafft, Jobs zu machen. Und ich habe relativ schnell viele Jobs gehabt. Also zumindest so viele, dass ich meine Miete bezahlen konnte. Und das war unheimlich wichtig für mich, weil ich weiß noch damals, als ich meine erste Wohnung bekommen habe, das war total schwer, wie das so ist. Du bist jung, du bist selbstständig oder im Prinzip ja arbeitslos und der Vermieter dich anguckt und sagt, naja, was sind Sie denn vom Beruf? Und ich immer mit vollem Stolz gesagt habe, ich bin Stuntman.
Das war falsch.
Du kriegst dann immer so ein Lächeln, ne? Entweder kriegst du so ein mitleidiges Lächeln oder hast du denn gekriegt? Und dann die nächste Frage war, kann man denn davon leben? Mhm. Und mir war es immer wichtig, davon leben zu können, was auch immer das hieß, ne? Also für mich war nicht wichtig, ob ich jetzt ein tolles Auto fahre oder irgendwas. Ich wollte eine Einzimmerwohnung haben und ich wollte mir morgens ein Brötchen kaufen. Wenn ich das schaffe, dann kann ich davon leben. Mhm. Und das habe ich geschafft. Also viel mehr hat es nicht erreicht, aber das war mir ganz wichtig, dass ich ausschließlich davon lebe. Und ich war immer bereit, zurück zum, was weiß ich, Taxifahrerjob zu machen oder so, wenn es nicht, und natürlich hast du Existenzängste, dann wenn es irgendwann mal ein paar Wochen nicht funktioniert. Aber glücklicherweise hat es immer gereicht von Anfang an. Ich wurde auch immer unheimlich fair bezahlt. Das war eine tolle Erfahrung, auch geschäftlich und menschlich von Anfang an fair und gut bezahlt zu sein. Und damit habe ich auch die Möglichkeit gehabt, durchzuhalten und wirklich nur das zu machen.
Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich nicht zu schade ist für irgendwelche anderen Jobs. Ne? Also wenn es mal nicht gut klappt, dass man, so wie du, halt mauerst oder Einfahrten betonierst oder sonst irgendwas und nicht sagt, oh, ich bin zu schade, weil ich bin nur Stuntman und ich mache nur Stuntgeschichten.
Nee, genau.
Also ich glaube, da kommt man nicht weit.
Da kommst du nicht weit. Also ist klar. Also wenn du erstmal etabliert bist in dem Geschäft, fällt es dir natürlich schwerer. Wenn ich ab morgen jetzt keine Jobs mehr hätte und keine Ahnung, irgendeinen anderen Job, Taxi fahren oder was auch immer machen müssen würde, dann würde es mir wahrscheinlich schwerer fallen. Aber wenn du jung bist und einfach den Weg gehen willst, ich hab einfach Glück gehabt, ich habe damit gerechnet, dass ich viel länger jobben muss oder auch zwischendurch jobben muss. Aber ich wollte immer für mich den Status erreichen, ich kann davon leben, unabhängig davon, dass ich nebenbei noch einen anderen Job vielleicht machen muss oder so. Und ich hätte ja einen machen müssen können. Man hat ja genug Zeit, wenn man 3 Drehtage hat im Monat oder wenn man Glück hat in der Woche oder so, wie auch immer. Es bleibt ja am Ende auch genug Zeit, noch was zu machen, um mehr Geld zu verdienen oder so, wenn du möchtest. Aber das habe ich gar nicht aus Faulheit nicht gemacht, sondern einfach, ich wollte einfach für mich sagen, nein, ich lebe von den Stunts, so wenn es irgendwie geht. Und das glücklicherweise ging das. Ja, so mit Stolz. Das war mir auch wichtig. Ja. Gerade weil ich immer wieder, gerade zu der Zeit, ne, hast du ja heute noch, aber zu der Zeit war es natürlich, wurdest du viel mehr belächelt. Ne? Stuntman, was ist das denn? Und ja, also es war noch noch eine, hatte noch einen anderen Status und deswegen habe ich da so gegengehalten für mich, ne? Und das, das war noch viel extremer als vielleicht heute.
Verstehe ich.
Ja, klar.
Hast du dann deine eigene Firma aufgebaut dann ziemlich schnell oder bist du weit Einzelkämpfer geblieben?
Ne, ich bin Einzelkämpfer geblieben. Ich habe aber dann ja irgendwann in den, ich sag mal Mitte 90ern oder so, habe ich angefangen, eigene Sachen zu machen und da wurde unheimlich viel gedreht. Da war das Filmgeschäft auch in Hamburg und zum Beispiel auch unheimlich groß. Und wurden unheimlich viele Serien gedreht und auch knallharte Stunts gedreht. Also wir haben unheimlich viele Autounfälle und so Zeug gemacht und aufwendige Sachen, die man heute fürs Fernsehen gar nicht mehr so macht. Da war die Auftragslage einfach gigantisch. Und ich habe irgendwann so Mitte 90er oder so angefangen, sehr viel selber zu machen. Und das hat ganz gut funktioniert.
Da war mal gut eingedreht. Deckt mit Aufträgen dann, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte immer das Glück, dass das, klar, man hat mal ein schlechteres oder mal ein besseres Jahr, aber es lief eigentlich ganz gut.
Hast du dir dann da was auf die Seite gelegt für schlechte Zeiten oder?
Auf jeden Fall. Ich habe das Glück gehabt. Mein bester Freund ist so Wirtschaftsberater und ich bin jemand, der schlecht ist mit Geld. Also ich gebe kein Geld aus, was ich nicht habe, aber mich interessiert Geld auch nicht so. Das ist schnell
Mittel
gesagt.
Zum Zweck.
Genau, also ich habe gerne Geld, ich verdiene auch gerne viel Geld, ich arbeite auch für Geld, je mehr, je besser, aber bin auch nicht naiv, aber ich bin kein Wadenbeißer, der jeden Cent irgendwo rausquetscht oder den besten, einfachsten Weg oder der kompliziertesten Weg geht nur, um ein bisschen Geld zu sparen oder so. Das liegt mir fern, insofern bin ich da nicht geeignet, auf mich selbst aufzupassen, aber ich weiß, dass ich das muss. Und habe aber das Glück, dass ein guter Freund von mir, wie gesagt, mich da ein bisschen an die Hand genommen hat und ich mein Geld sehr früh angefangen habe, beiseite zu legen und meine dementsprechenden Lebensversicherungen und Rentenversicherungen und was weiß ich nicht alles gemacht habe und da auch sehr gut aufgestellt bin für mich, so dass ich da sicher bin. Das kann ich auch nur jedem jungen Stuntman oder Stuntwoman raten, das zu tun. Und das ist ja auch immer genau, da sind wir dann beim Thema Gagen, da geht es ja immer darum, ne, dass jemand sagt, naja, 500 Euro sind ja viel Geld, das ist ein Scheißdreck, wenn du weißt, du kannst theoretisch, ist deine Arbeitszeit oder dein Arbeitsleben begrenzt, weil du irgendwann älter wirst, wenn du nur in Anführungsstrichen Stuntman bleibst und dich nicht vielleicht zum Stuntkoordinator entwickelst oder irgendwas anderes machst und du musst eben deine Sozialabgaben, Renten, bla bla bla, dafür musst du eben selber aufkommen und da sind 500 Euro am Tag oder 1000 oder was auch immer verhandelt wird an irgendwelchen Gagen oder Mindestgagen, am Ende gar nicht so viel, ne? Wenn du das alles abziehst. Und
das
ne? Deswegen, da geht es dann weiter mit den Diskussionen um Gagen und so.
Hast du dich in der Zeit schon mal ordentlich verletzt, sodass du eben nicht arbeiten konntest und angewiesen warst auf dein Polster, was du dir da angelegt hast in der Zwischenzeit?
Nee, das war ich nicht. Erstens war ich, ich hatte das Glück, mich nie schwer zu verletzen. Ich habe mir mal einen Muskel abgerissen oder habe hier die ein oder andere Verletzung gehabt, wie es halt so üblich ist, aber die nicht gravierend waren. Aber jetzt meinetwegen zum Beispiel, ich habe mir den Bizeps mal abgerissen und habe eben, was weiß ich, 2 Monate oder länger pausieren müssen. Aber das spielt ja keine Rolle, weil wir ja gut versichert sind und damit brauchst du auch keine Reserven angreifen.
Also das, ne? War erst später, das war nicht in deinen Anfangsjahren.
Ich war von Anfang an versichert. Ich war von Anfang an in der KSK und ich war von Anfang an in der Berufsgenossenschaft. Mhm. Gleich vom Tag 1.
Sehr klug.
Ja, und das ist eben, was ja heute so dieses KSK-Geschichte und so, wo es ja dann Leute gibt, denen verweigert wird, da reinzukommen oder die das auch hinterfragen oder was auch immer. Das war damals überhaupt keine Frage. Ne? Also ich habe von Anfang an, ich war in der GVL, in der KSK, in der Berufsgenossenschaft. Hatte ich auch das Glück gehabt, eben gesagt, durch meinen Mentor, der mich da gleich eingeführt hat und gleich den richtigen Weg gegangen ist. Und das war nie ein Thema. Ich war von Anfang an immer sauber versichert und hatte damit nie Stress.
Wann hast du angefangen, mehr Koordination zu machen als Stunts und dann ein Team aufzubauen?
Ja, das muss so Ende der 90er gewesen sein. Also ich habe, dadurch, dass wir relativ viele große Stunts gemacht haben in den 90ern schon, die aufwendig waren, habe ich schon automatisch viel Stunt-Koordination gemacht, weil du kannst ja, einen Stunt machst du ja sowieso nie alleine. Und selbst wenn es ein Fernsehstunt ist oder so, hast du eben Team und viele Leute dabei und Techniker und hast du nicht gesehen. Und das musst du koordinieren am Ende. Und da das über mich lief und ich diese Jobs, sag ich mal, oder die Jobs über mich akquiriert wurden, war ich eben auch der Stunt-Koordinator für die Sache und habe für viele Dinge lieber einen Stuntman oder einen Stunt-Driver ins Auto gesetzt, als es selbst zu machen. Mhm. Ich bin zwar viele Sachen auch selber gefahren oder so, aber das kannst du eben nicht alleine, weißt ja, wie das geht.
Aber das also. War dann die Geburtsstunde von Double Action, war dann Ende der 90er.
Genau.
Hast du mal am Set was wirklich Schlimmes erlebt, wo du dann auch gesagt hast, das passierte auf gar keinen Fall selber, oder? Weil, ja, aus Fehlern lernt man.
Ja, also ich bin, ich sag mal sowieso, mit irgendwas auf dem Finger zu zeigen und zu sagen, das passiert mir nicht oder so, das ist sowieso schwierig, weil da muss man ganz vorsichtig mit sein. Mhm. Woraus ich gelernt habe oder was ich erlebt habe, aber im Prinzip auch schon vorher wusste, sind so Sachen, ich habe tatsächlich Schauspielernasen brechen sehen, weil die das partout irgendwie die Schlägerei selber machen wollten oder was auch immer. Ich habe auch Unfälle gesehen. Ich habe auch einen Unfall gesehen, wo ein Schauspieler, den ich natürlich nicht namentlich nenne, in einen Kameramann reingefahren ist, weil er auch ganz toll Auto fahren kann und so Zeug. Und das ist schlimm genug, weil es einfach Verletzte gibt, aber es ist auch schlimm genug, dass es, ja, das, weil es oft auch was mit Ego zu tun hatte und so. Und das ist dann so die zweite Seite davon. Aber zum Glück muss ich auf der anderen Seite sagen, habe ich nie wirklich drastische Unfälle weder selbst erlebt, noch gesehen auf dem Set. Also das waren dann eher andere Abteilungen, Beleuchter, die von der Leiter gefallen sind und sich schwer verletzt haben oder schlimme Sachen. Aber ja, standmäßig bin ich davon verschont geblieben. Zum Glück.
Machst du was für deine Fitness noch nach wie vor oder hast du gar keine Zeit mehr dafür?
Ja, also ich bin, für meine Fitness ist ja nur privat, also ich bin ja kein Stuntman, ich sag mal, als Stuntman bezeichne ich mich seit vielleicht 10 Jahren nicht mehr jetzt offiziell, auch wenn ich mal hier und da einen Stunt mache und sicherlich auch noch viele Stuntfahrten mache und viele Autosachen mache, wo es körperlich nicht ganz so drastisch ist, als wenn du Bodystunts machst, aber ich halte mich privat fit ich gehe mit dem Hund joggen und das darauf beschränkt sich das eigentlich, dann gehe ich ab und zu ins Fitnessstudio, wenn ich es kann, wenn die Zeit es erlaubt. Und ich gehe viel trainieren, ich gehe viel Autofahren auf Racetracks und das ist auch nicht unanstrengend. Aber jetzt im Sinne von Sport machen, um mich körperlich für Bodystunts fit zu halten, nein, weil ich auch kaum Bodystunts mache. Es sei denn, ich werde mal als Stuntplayer engagiert, was ja vorkommt, und dann mache ich auch gerne mal einen Stunt, aber ich muss jetzt nicht jede Woche einmal vom Auto angefahren werden. Dafür hätte ich keine Lust mehr und wahrscheinlich auch nicht mehr die körperlichen Skills, sage ich mal, auch wenn ich wüsste, wie es geht und mich beißen würde, würde ich wahrscheinlich hinterher mir 3 Stunden die Badewanne gönnen müssen und würde immer wieder sagen, das machst du nie wieder, scheiß auf Geld. Aber zum Glück muss ich das auch nicht machen, aber manchmal beißt es mich natürlich und wenn es zu der Stuntplayer-Rolle dazugehört, lasse ich mich auch mit irgendeiner Ratchet sonst wohin schießen, das ist auch alles noch okay. Solange das noch geht, tue ich das, aber ich forciere es nicht. Also ich beschränke mich gerne auf den kreativen Part eines Stunt-Koordinators und auf Stuntfahrten, weil ich es gut kann und weil ich mich da wohlfühle, wenn ich einen Helm auf habe und diese Skills eben mehr ausbaue als Body-Stunts. Die Zeit ist, sag ich mal, vorbei.
Gibt es eine Produktion oder einen Film, der besonders toll war, wo du dich immer noch gern dran erinnerst und sagst, das war so mein Highlight?
Boah, das ist schwer. Ich habe ja wirklich schon 2, 3 Filme gedreht. Das ist schwer, da einen rauszupicken. Ich kann nur sagen, dass allgemein kommt es auch gar nicht auf die Art oder die Größe des Films an. Es macht immer so ein bisschen die Atmosphäre und die Leute aus, mit denen du arbeitest. Das kommt auch, für mich spielen auch die Stunts nicht so eine große Rolle. Natürlich gibt es Herausforderungen, aber die die sind nicht immer größer, höher, schneller, weiter, sondern manchmal sind es einfach kleine, knifflige Sachen und die machen dann besonders viel Spaß, wenn du ein tolles Team hast, wenn du einen Regisseur und DOP hast, der dich machen lässt oder auch gerade mit dir arbeitet und nicht einfach sagt, hier mach mal und dann aber nicht mitdenkt oder ne, dann den eigenen, die eigene Sache einfach nur abfährt. Mhm. Und das ist dann, ich mag es, wenn es kreativ zusammen, also so
was schaffen zusammen.
Zusammen was entsteht, genau, was schaffen. Weil es nützt dir einen Scheißdreck, wenn du einen super tollen Stunt hinlegst, aber der DOP oder der Regisseur das nicht so sieht oder das nicht so versteht oder nicht damit drin ist. Und genauso ist es andersrum auch. Also ich muss verstehen, was der Regisseur möchte und wie das aussehen soll, um da guten Stunt hinzulegen. Und nur diese Zusammenarbeit macht einen guten Stunt. Also es ist klar, brauchst du ein gutes Stunt-Team und du brauchst gute Performer und du brauchst einen guten Stunt-Koordinator, das ist nicht die Frage. Aber wenn du das alles nicht auf Kamera vernünftig hast und das nicht vernünftig schneidest, ist das alles 50% wert.
Also, das ist dann die Enttäuschung, wenn man sieht oft, ne? Dass ja, da klar. Nichts übrig ist. Oder?
Fairerweise muss man sagen, es funktioniert natürlich auch andersrum. Also ich habe auch schon Stunts gedreht, wo ich selber zu mir gesagt habe, Mensch, wow, das war nicht dein größter Tag, das ist nicht so gut gelaufen oder nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, sah nicht so toll aus oder war nicht so, wie ich es mir gedacht habe und war eher enttäuscht und dachte, gut, ist eben abhaken, ist nicht so ein toller Tag gewesen. Und wenn ich dann aber hinterher sehe, dass ein guter Cutter dran war, manchmal denke, wow, das sieht aber viel besser aus, als ich dachte. Hat einen guten Rhythmus und ist toll geschnitten, brauchte überhaupt nicht mehr. Anders, wenn es so gemacht gelaufen wäre, wie ich es mir gedacht hätte, wäre es nicht besser gewesen. Funktioniert auch und das funktioniert dann, weil es eben gute Editoren gibt, die das gut sehen, gut machen, guten Rhythmus haben im Schneiden und so. Das passiert genauso andersrum, das muss man auch sagen. Es ist nicht nur, dass die alles zerschneiden, manchmal retten sie auch eine ganze Menge.
Ja, das ist auch nicht schlecht. Gibt es irgendwas beim Film, was du noch gern machen würdest? Irgendeine Rolle, die du spielen würdest oder irgendein Genre, das du bedienen möchtest? Oder hast du wirklich eigentlich schon alles gemacht?
Also ich klingt ein bisschen großkotzig, aber ich muss sagen, ich habe schon so ziemlich alles gemacht. Wobei, ich habe, glaube ich, noch nie wirklich einen richtig fetten Horrorfilm gedreht oder so.
Hättest du auch Lust zu?
Ja, würde ich auch machen, klar. Wenn das so, da kann man natürlich auch gut mal irgendwas überziehen oder so. Aber grundsätzlich bin ich nicht so ein Splatter-Fan oder so. Also mein Metier, da muss ich mich mal outen. Das darfst du aber nicht weitererzählen.
Nee, sag ich nicht.
Ja, ich bin total Romantic Comedies, ne? Ich bin ja totales Weichei. Also die ganzen Marvel-Dinger und so, die gucke ich mir nicht an. Ich gucke mir die Making-ofs an und bewundere die Arbeit der Stunt-Leute und der Kollegen und überhaupt, wie es gemacht ist. Also exzellente Filmarbeit, exzellente Stuntarbeit und finde ich da auch total interessant und arbeite da auch gerne und es ist super. Aber so für Sonntagnachmittags ist eine enge Marvel-Comic-Verfilmung nichts für mich. Da gucke ich mir lieber irgendwas an, wo ich eine Träne verdrücken kann oder so. Aber das, wie gesagt, das darf ich nicht weitererzählen, dann bin ich ja nicht mehr da.
Du Honig im Kopf hast du ja gemacht.
Genau.
Also das passt ja auch, oder?
Ja, nee, also auf jeden Fall. Also ich mag generell auch mehr Filme. Ich mag auch Filme drehen, die nicht unbedingt actionlastig sind. Ich mag gerne Action drehen und je mehr, je besser. Natürlich Arbeit, immer her damit. Mhm. Aber grundsätzlich so kreativ und auch was mich am meisten interessiert, ist eigentlich ein Film, der so für sich steht und vielleicht im Showdown oder irgendwie einen vernünftig, richtig guten, kreativen, großen Stunt hat. Und zwischendurch meinetwegen noch drei ein. Aber ich gucke mir auch gerne James Bond an, für 90 Minuten, wo es knallt und kracht, das finde ich super, kann ich mich super unterhalten und kann das auch bewundern, aber noch mehr bewundere ich oder finde ich filmisch interessant, weniger aber echt gut gemachte Sachen zu haben, die gar nicht mal in einem Action-Metier, sondern in einem Actionfilm, sondern in einem normalen Film, was auch immer das ist, aber da drin eingebunden einen richtig guten Stunt, vor dem man sich erschreckt oder ne, der wirklich aufregend ist oder so, das, weil man es nicht erwartet.
Gibt es da einen Film, den du nennen kannst?
So ganz spontan weiß ich nicht, aber muss jetzt nicht immer die Amis irgendwie für irgendwas loben, aber das haben die tatsächlich drauf in vielen Metiers, die kein Action sind. Also zum Beispiel, wenn du eine Romantic Comedy hast oder so, was ja keine Action ist, aber da ist dann mal der lustige Fahrradsturz hier und da oder irgendwas und dann am Showdown passiert dann irgendwas Dramatisches, wo wirklich die dramatische Autoverfolgung passiert oder so, die nicht einfach nur ein Teil von ganz vielen ist, sondern plötzlich ganz toll in die Geschichte passt, oft auch überzogen ist, aber aber eben einfach sehr konzentriert darauf gemacht ist. Und das, das finde ich ganz gut. Aber mir fällt jetzt auf die Schnelle kein Film ein.
Long Camp Polly fällt mir da gerade ein, wenn du das sagst, am Schluss, wo er zum Flughafen fährt, um sie aufzuhalten.
Solche Dinge, ja, genau. Aber auch so dramatische Geschichten, die ja so Dramas sind, wo es ruhige Filme sind, wo dann aber doch der Unfall passiert, der dramatisch ist oder schwer ist oder so. Mhm. Sowas finde ich interessant.
Schwarzwaldklinik.
Ich habe mir letztens, also Schwarzwaldklinik, das ist ja auch so 80, ich habe mir letztens letztens ist auch 2-3 Jahre her, habe ich mir so eine Colt für alle Fälle, den wir ja alle kennen als dann heute, habe ich mir so diese Box gekauft irgendwie für, weiß ich, 60-80 Euro, versammelte Werke, ne? Gesammelte Werke von Episode 1 bis 3000,
was auch immer.
Und genau, mit Interviews und hast du nicht gesehen. Und ich glaube, anderthalb, vielleicht zwei Folgen geschafft und danach konnte ich es nicht mehr sehen. Du kannst es nicht mehr angucken. Es sind halt die 80s so und das war damals cool und das habe ich auch genossen und fand das auch, war auch Fan, aber ja, heute kann man es nicht mehr sehen.
Nee, ich habe das Erlebnis mit Magnum gehabt. Ich habe gedacht, ich schaue mir mal Magnum die kompletten Staffeln an, weil mir hat das gut gefallen als Jugendlicher, aber ich konnte auch nur, ich glaube, 3 Folgen und dann war es so dämlich. Also einfach, geht nicht mehr. Auch Colt, was mir da aufgefallen ist, da gab es noch keine Stuntfrauen. Da siehst du halt immer die großgewachsenen Männer aus dem Auto mit der blonden Perücke.
So. Genau.
Warst du das? Nee.
Genau. Ja, solche Nummern habe ich aber auch in meinem Leben gehabt, mit Perücken auf und Stuntfrau.
Hatte ich auch schon. Ne? Möchtest du diese Stunt-Geschichte weitermachen bis, ich sage es mal, zu deiner Rente, die es nicht geben wird? Weil ich denke, du machst es mit Leidenschaft und du wirst es auch wahrscheinlich dein Leben lang machen wollen. Aber willst du dich irgendwie in Richtung Regisseur oder so dann auch mal versuchen, weil du gesagt hast, so romantische Komödien und du bist ja Second-Unit-Regisseur auch. Gibt es da Ambitionen in der Richtung?
Ja, ich habe da schon öfter mal drüber nachgedacht. Ich muss aber sagen, so richtig anfreunden kann ich mich mit dem Beruf des Regisseurs nicht, obwohl ich das ein oder andere Mal, wo stehe am Set und denke, oh Mann, nee, das müsste man echt anders machen, das geht so nicht oder das ist das falsche Timing oder ich würde das jetzt echt anders machen. Da hältst du natürlich schon deinen Mund, weil es nicht dein Film ist, ist ganz klar. Aber einfach so für mich im Kopf denke ich, ja doch, das könntest du jetzt besser oder das würdest du anders machen oder so. Ne? Aber was mir daran nicht gefällt, ist diese ganze Politik auch dahinter. Also wenn ich die ganze Produktionsabläufe sehe oder das, wo Regisseure auch durchgehen müssen oder auch wenn du denn mit namhaften Schauspielern umgehen muss, die, was halt namhaft ist, ja
die
egal.
Die Allüren
aber so,
haben und so.
Ja, also das haben ja nicht alle Allüren, das will ich jetzt nicht über einen Kampf stellen, das meine ich jetzt nicht. Also ich kenne ganz sehr, sehr viele nette Kollegen, die alles andere als Allüren haben. Aber es gibt es eben, oder es gibt es eben bestimmte Gesetzmäßigkeiten, ne, auch produktionsablauftechnisch oder so, die ich schrecklich finde und wo ich sage, oh, nee, da will ich nicht durch und ich will diesen ganzen Dreh nicht von vorne bis hinten unbedingt begleiten und verantwortlich sein für jede einzelne Szene. Reizt mich, glaube ich, könnte ich auch, vielleicht mache ich das auch, bin da gar nicht so weit weg von, aber es hält mich immer so ein bisschen ab, also ich forciere das nicht wirklich, also ich mag gerne meine Action-Regie oder selbst wenn es nur eine Stunt-Koordination ist, weil da kann ich mich kreativ mit einbringen und das kann ich eben auch, egal ob das jetzt immer das Tollste und Beste ist, aber ich fühle mich da wohl, weil ich glaube, da habe ich Erfahrung und das kann ich und dann macht es mir auch Spaß, aber wenn ich dann darüber hinaus so viele andere Sachen machen müsste, die mir keinen Spaß machen würden, weil ich dann Regisseur bin oder so, das weiß ich nicht. Im Moment habe ich da nicht die Ambition. Ich mache das, solange es mir Spaß macht. Und wenn ich morgen die Eingebung habe, so jetzt drehe ich meinen eigenen Film oder bewerbe mich als Regisseur in irgendeiner Form, dann will ich das tun und das will ich gar nicht ausschließen. Aber im Moment fühle ich mich wohl mit meinen Action-Sachen.
Was ist denn der größte Unterschied zwischen früher und heute in der Stunt-Welt?
Früher, wenn du jetzt früher meinst mit mein früher, ne, also 80er oder so, 80er, 90er und heute ist natürlich heute viel strukturierter. Heute ist viel mehr Konkurrenz. aber im guten Sinne. Also es gibt viel mehr tolle, kreative Stunt-Leute, die füreinander oft arbeiten. Es gibt immer Leute, die sich vielleicht nicht so mögen oder so, aber das hast du ja in jedem Beruf. Aber grundsätzlich ist es eine ganz gute Community, die so zusammenarbeitet und man macht viel mehr, viel kreativere Sachen. Früher hatte ich ja schon erzählt, so hast du im Fernsehen unheimlich viele große Stunts gedreht im Verhältnis, aufwendige Stunts. Das hast du heute nicht mehr so. Dafür hast du heute viel mehr Drehtage mit kleineren Sachen, weil es ernster genommen wird, weil über die Jahre doch Unfälle oder irgendwelche versicherungstechnischen Geschichten passiert sind, dass die Produktion einsieht, dass es Sinn macht, einen Stunt-Koordinator vor Ort zu haben, selbst wenn es nur um eine Ohrfeige geht oder irgend so kleinen Sachen oder so. Das hast du heute ein bisschen mehr. Es wird ein bisschen vernünftiger daran gegangen. Was erschreckend ist manchmal, ist gerade beim Fernsehen hast du das oft, dass es erschreckend oldschool noch ist für viele Leute. Du hast zum Beispiel, ich habe letztens gerade für die German Stunt Association mit an den Berufsbildern geschrieben. Und wenn du so manche Produktionsleiter oder auch Regieassistenten oder wen auch immer fragst, was ein Stunt-Koordinator ist, glaube ich, fällt die Hälfte dabei durch, wenn die einen Test darüber schreiben müssen. Das ist heute noch so, weißt du, du machst eine Motivbesichtigung und gehst irgendwie, was weiß ich, guckst dir ein Hochhaus an oder was, eine Straße oder was auch immer und da ist dann der Motivgeber oder der Hausmeister oder wer auch immer dabei und dann wirst du so vorgestellt und dann heißt das ist bla 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 unser Kameramann, das ist bla 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 unser Regisseur, das ist bla 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 unser Produktionsleiter und das ist Ronny Paul, unser Stuntman. Und weder bin ich ha-ha-ha-ha, noch bin ich Stuntman. Weißt du, was ich meine? Ich bin der Stuntkoordinator. Ja, Punkt. Ja, das ist eine Berufsbezeichnung und so. Und das geht manchen Leuten überhaupt nicht über die Lippen. Ne? Die kennen doch nicht mal den Unterschied zwischen einem Stuntman und einem Stuntkoordinator. Mhm. Und das finde ich ein bisschen erschreckend, weil, also ich meine ich gar nicht persönlich, das tut mir persönlich nicht weh, wenn mich jemand so bezeichnet, aber es ist erschreckend, dass trotzdem bei vielen Sachen so noch nicht angekommen ist. Ich drehe viele Werbung zum Beispiel. Da gibt es oft keine Stuntkoordinatoren vor Ort. Da drehen wir oft große, sehr aufwendige Dinge, auch die wissen oft nicht oder die gibt es Teile der Crew, die nicht wissen, was ein Stuntkoordinator ist. Und das ist natürlich nicht immer so und das ist natürlich auch nicht die Regel, aber das ist teilweise erschreckend. Und beim Film ist es ein bisschen anders, weil das oft internationalere Produktionen sind. Das ist sehr wohl klar und da hat es einen anderen Stellenwert auch. Wobei du als beim Film, sag ich mal, dadurch, dass die Crews so groß sind und so hast, bist du natürlich auch eher eine Nummer, ohne das so negativ zu meinen, aber das ist natürlich das ist eine andere Geschichte, als wenn du jetzt für ein kleines Film- oder Fernsehteam oder so arbeitest.
Vielleicht kann ich helfen, indem ich den Podcast umnenne in den Stunt Coordinator Podcast. Vielleicht hilft es das Ganze ein bisschen.
Ja, bisher hast du ja fast nur Stunt Coordinator gehabt. Du kannst ja, ein Stuntman ist ja ein allgemeiner Begriff. Ja. Und wenn du jetzt so, weißt du, das ist ja, wenn du das zum Beispiel in so einem Zusammenhang machst, es ist ja was ganz anderes. Ja. Aber wenn du jetzt vor Ort bist oder mal auf dem Dreh bist, dann ist es so, als wenn ich den DOP als Gaffer bezeichne oder als Regieassistenten. Oder
bestimmt so. Über die Hälfte der Jobs sind Stunt-Koordinatoren-Jobs. Also und oft bin ich halt auch bei Serien dabei, die wir schon länger bedienen. Und auch da ist dann immer wieder, was machst du? Jetzt gibt es heute einen Stunt. Sage ich, nee, ich bin Stunt-Koordinator. Ich passe auf, dass niemandem was passiert. Ich habe Matten und Schützer dabei und koordiniere die Szene. Genau. Ach so, ja, da hast du schon recht. Das ist dann schon immer so, gibt es heute einen Stunt?
Klar. Es ist natürlich klar, wenn du jetzt gerade für so Fernsehsachen da dreimal die Woche mit irgendeiner Matte unterm Arm ankommst, dann ist Stunt-Koordinator natürlich auch ein großes Wort. Ne? Das verstehe ich schon. Aber grundsätzlich, es geht um den Wert als solches. Ne? Was bedeutet das eigentlich, das und das? Mhm. Was ist ein Regieassistent und was ist ein Regisseur? Was ist ein Kameramann? Was ist ein Beleuchter? Ne? Was weiß man, wenn man beim Film arbeitet? Genauso wie man eigentlich wissen sollte, was ein Stunt-Koordinator ist. Oder auch ein Stuntman oder was auch immer.
Ja, da hast du recht. Würdest du jungen Menschen, die Stuntman oder Stuntkoordinator werden wollen, eher zu oder abraten, das auf dem direkten Weg zu machen, so wie du?
Ich würde es dann mit meiner Mutter halten, die mir immer gesagt hat, mach, was dir Spaß macht und mach das, egal was andere Leute denken. Und betrifft natürlich auch jeden Job, also nicht nur, klar, Stuntman oder Stuntfrau zu werden, ist schon speziell, klar, das ist auch eine finanzielle Geschichte, musst du durchhalten, musst dich da einfügen und gucken, wie der Hase läuft, aber grundsätzlich würde ich jedem zuraten, das zu machen, wozu man Lust hat. Das Problem heute ist tatsächlich ein anderes als vielleicht zu meiner Zeit, weil es noch nicht so viele Leute gab, die das wollten oder kannten oder überhaupt dachten, das wäre möglich. Heute ist es ein bisschen, offensichtlicher. Du kannst dir Informationen aus dem Netz holen oder du siehst viel mehr Actionfilme oder so, wo du denkst, oh wow, das wird von Stuntleuten gemacht, will ich auch. Aber du hast eben auch unheimlich viele Leute, die das aus romantischen Gründen werden wollen. Ne? Ich kriege viele Anrufe oder Anfragen von Leuten, die sagen, oh Mensch, ich habe mich schon immer interessiert und ich bin jetzt 18 und ich kann ganz gut Skilaufen oder ich kann schwarz fahren mit der Straßenbahn und du musst mir nur, das ist also ganz absurde Sachen, du musst mir nur sagen, wie es geht und ich mache das alles, ich bin unerschrocken und so. Und das ist dann ein bisschen schwierig, ne? Weil dann ist es nur so ein Wunschdenken, oh ja, das ist ein cooler Beruf, da kann ich, um die Welt reisen, interessante Leute kennenlernen und kann irgendwie Spaß machen, Cowboy Indianer spielen und werde dafür bezahlt. Ja, das stimmt auch irgendwo, aber du musst natürlich auch was mitbringen und das hat natürlich auch seinen Preis, nämlich du musst viel können auch. Und gerade beim heutigen Standard, es gibt viele Leute, die unheimlich gut sind und einen guten, hohen Standard haben. Niemand wartet auf einen, ich und auch kein anderer Stunt-Koordinator aus Deutschland oder sonst woher, braucht unbedingt denjenigen, der dich anschreibt, sondern du machst dich nur interessant damit, dass du was mitbringst und was kannst. Mhm. Unheimlich gut in irgendein Metier bist. Egal, was es ist. Aber viele Leute steigen ja auch ein, ne? Weil das Parcours zum Beispiel ist ein guter Einstieg in diesen Job. Aber es gibt, weiß nicht, Tausende, Hunderttausende von Parkourlern, die auch alle ganz gut sind, aber es gibt eine Handvoll, die sehr gut sind. Und wenn du nicht dazu gehörst, ist es dann schon wieder schwieriger. Ich sage nicht, dass du unbedingt der beste Parkourler sein musst, um Stuntman zu werden, aber es hilft. Ne? Es hilft, wenn du, alle Leute sagen mir, ja, ich kann gut Auto fahren. Das ist ja so dieses Ding mit diesen Autos immer. Ich kann gut Auto fahren, aber das behaupten wir alle, behaupten das, wenn wir im Straßenverkehr sind. Deswegen wird ja auch so viel gehupt und so, jeder kann gut Auto fahren. Aber das vor einer Filmkamera zu machen, ist ja immer noch was anderes. Das betrifft nicht nur das Autofahren, sondern andere Sachen auch. Es bedarf einfach viel Training und viel, was du mitbringen musst. Und auch wenn wir beim Autofahren wieder sind, es ist halt unheimlich teuer und aufwendig, ein Performer für Autofahren zu werden, also ein Stunt-Driver zu werden oder ein Precision-Driver. Nicht nur irgendwo ein Auto wohin zu schleudern auf dem Supermarktparkplatz, sondern wirklich immer wieder Dinge zu üben und wirklich High Performance zu fahren oder auch einfach nur bestimmte Manöver zu fahren. Das braucht Zeit und das braucht auch Geld. Es frisst Material und Reifen und Platzmieten und was nicht alles. Und das ist unheimlich schwer, da voranzukommen. Und wenn du das nicht willst, wenn du nicht sagst, ich habe zwar kein Geld und ich arbeite als, ich weiß nicht was, als Taxifahrer, aber ich will Stuntman werden und ich gebe meine 1.000 Euro, die ich im Monat verdiene, die Hälfte davon stecke ich in meinem Auto oder meine Trainingsmöglichkeit, dann wirst du auch nicht weit kommen. So, ne? Das ist halt auch kostet Geld und Zeit, gut zu werden.
Und der wichtigste, oder ich finde, einen der wichtigen Aspekte ist, glaube ich, auch die Teamfähigkeit. Ne? Also manche sind halt super in ihrem Fach, aber die können sich nirgendwo eingliedern oder irgendwie ja am Set mitarbeiten irgendwie.
Total, aber zum Glück sind wir ja auch alle verschieden. Also du lernst ja die lustigsten Stuntleute kennen, manche sind dann eher verschlossen, aber sind eben ganz loyale Kollegen, die vielleicht nicht viel reden, aber total ihr Programm abfahren können, total verlässlich und sicher sind. Andere sind wieder, da hast du einfach Bock, mit denen zusammen zu sein, weil du weißt, wenn der dich ans Seil hängt, hat alles seine Richtigkeit und das ist, du hast halt unheimlich viel Geben und Nehmen und Vertrauen und das gehört natürlich auch dazu. Das reicht auch natürlich genauso, wie du sagst, nicht nur, dass du in irgendeinem Metier total weit vorne bist, sondern musst natürlich auch menschlich passen in Teams und musst dich zurückhalten können an den richtigen Stellen, du musst da sein, auf Knopfdruck hier und da oder so und das sind alles so Sachen, die natürlich auch dazu gehören. Aber ich glaube, das stellt sich dann raus, wenn du dann anfängst, irgendwas zu drehen, weil du reingerutscht bist, weil du irgendwas besonders gut kannst. Habe ich auch schon gehabt, dass ich ganz tolle Leute hatte, wo ich gemerkt habe, wow, das kann der zwar richtig gut, aber als Stuntman ist der irgendwie nicht zu gebrauchen, weil das nur dieses eine Programm war und ansonsten vom filmisch und teammäßig das schwierig war. Das passiert auch. Das stellt aber ja natürlich jeder für sich selber fest. Ne? Also kannst du ja vorher nicht wissen, wenn du nicht weißt, wie der Hase läuft, dann probierst du es aus und ich kann durchaus verstehen, wenn jemand sagt, boah, das Filmgeschäft Geschäft ist nichts für mich. Wir sind ja auch alle ein bisschen Gagger, das muss man ja dazu sagen. Also musst du so ein bisschen merkwürdig drauf sein, wenn du beim Film arbeitest. Und das muss man auch mögen. So. Und das ist natürlich nicht für jeden etwas so, ne? Das ist ganz klar.
Das stimmt. Du hast so viele tolle Sachen erzählt. Ich habe eigentlich gar nichts mehr, was ich dich noch fragen kann. Ich weiß alles.
Wir können noch 2 Stunden weiterreden. Also, ja, ich bin so im Fluss. Ja.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein großes Vergnügen.
Ganz meinerseits. Also wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe ja die anderen Kollegen schon gehört, die du denen geredet hast. Und es hat mir wirklich meine Zeit verkürzt auf dem Weg in den Süden, wenn ich beim Drehen fürs Drehen auf der Autobahn war. Habe ich genau diesen Podcast gehört und habe gedacht, Mensch, super, jetzt weiß ich doch endlich mal, was Katja sonst so macht oder so, die ich auch schon lange kenne. Aber generell war das total spannend und bin ganz stolz, ein Teil davon zu sein.
Cool. Also vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir können mal zusammenarbeiten. Ich habe dich leider immer nur als Gast erlebt, also dass ich Gast bei dir war in einer Produktion mit meiner Frau zum Beispiel.
Ja, genau.
Oder eben beim GSA. Aber ja, vielleicht klappt es mal. Würde mich freuen.
Ich will das sehr hoffen, aber das ist ja bei uns gar nicht so ungewöhnlich, wenn wir uns mal treffen würden.
Ja. Alles Gute, bleib gesund.
Dir auch,
und
Tim.
Vielen Dank.
Dankeschön. Bis bald.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.